Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Verwendung von Robotern im Alltag. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderliederecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es einmal. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Seoul verurteilt Irans Angriff auf Israel scharf. Regierung überprüft Situation von Ex und Importen wegen Eskalation in Nahost. US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen besucht Südkorea. Die südkoreanische Regierung hat den Großangriff des Iran auf Israel scharf verurteilt. In einer Sprechererklärung des Außenministeriums am Sonntag verurteilte die Regierung den nächtlichen Luftangriff. Die Regierung beobachte die Situation mit tiefer Besorgnis und aufmerksam. Sie fordere alle beteiligten Parteien zur Zurückhaltung auf, damit sich die Situation nicht weiter verschlechtere, hieß es. Als Vergeltung für den Angriff auf sein Konsulat in Syrien hatte der Iran in der Nacht auf Sonntag mehr als 200 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Inzwischen wurde festgestellt, dass kein südkoreanischer Staatsangehöriger bei dem Angriff zu Schaden kam. Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Sonntag mit, dass sich derzeit schätzungsweise etwa 500 Südkoreaner in Israel aufhielten. Es liegen keine Berichte vor, dass südkoreanischen Staatsbürgern Schaden zugefügt wurde. Präsident Yoon Suk-yeol hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung zur Eskalation in der Nahostregion geleitet. Wie das Präsidialamt mitteilte, sei über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Sicherheit nach dem Raketen- und Drohnenangriff des Iran gegen Israel gesprochen worden. Die Teilnehmer hätten eine wachsende Unsicherheit wegen der instabilen geopolitischen Lage im Nahen Osten festgestellt. Sie wollten insbesondere die Entwicklung der internationalen Ölpreise und der Wechselkursraten im Blick behalten. Auf deren Einfluss auf die Wirtschaft einschließlich der Lieferketten soll es schnell reagiert werden. Die Regierung hat angesichts des Nahostrisikos eine dringende Überprüfung der Situation der Export und Importe durchgeführt. Die Überprüfung führte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Montag angesichts der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nach dem Angriff des Iran auf Israel durch. Obwohl nur ein geringer Anteil der südkoreanischen Ausfuhren in den Nahen Osten gehe, müsse die Situation genau verfolgt werden. Denn es gebe große Auswirkungen aufgrund steigender Ölpreise und Logistikkosten, sagte der erste Vizeindustrieminister Kang Kyung-sung. Bislang würden südkoreanische Waren aber reibungslos geliefert, sagte er weiter. Der Anteil des Nahen Ostens an den südkoreanischen Exporten beträgt 3%. Das Industrieministerium teilte die Befürchtung mit, dass die Eskalation im Nahen Osten in Kombination mit der Krise im Roten Meer einheimische Unternehmen bei den Transportkosten belasten könnte. Gemeinsam mit anderen zuständigen Institutionen werde mittels eines Notfallteams der Notfallplan sorgfältig abgearbeitet, hieß es. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die gesenkte Mineralölsteuer nicht bis Ende April, sondern für weitere 2 Monate gelten zu lassen. Hintergrund ist die Eskalation im Nahen Osten aufgrund des Angriffs des Iran auf Israel. Die Entscheidung teilte Finanzminister Choi Sang-mok zum Auftakt eines dringlich einberufenen Ministertreffens zur Wirtschaft am Montag mit. Um eine weitere Belastung für den Lebensunterhalt der Bürger zu vermeiden, werde die Regierung die gesenkte Kraftstoffsteuer und die an den Ölpreis gekoppelten Subventionen für Diesel und komprimiertes Erdgas um weitere 2 Monate bis Ende Juni verlängern. Die Mineralölsteuer auf Benzin beträgt derzeit 615 Won pro Liter. Das sind 205 Won oder 25% weniger als vor der Anwendung des flexiblen Steuersatzes. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, ist am Sonntag zu einem 4-tägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Die Diplomatin führte am Montag Einzelgespräche mit dem südkoreanischen Außenminister Cho Tae-yul und mit Verteidigungsminister Shin Won-sik. Besprochen wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit im UN-Sicherheitsrat. Der Südkorea-Besuch der US-Botschafterin erfolgte im Vorfeld des Ablaufs des Mandats des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des Sicherheitsrats zu Nordkorea am 30. April. Daher wird davon ausgegangen, dass beide Seiten über ergänzende Maßnahmen zur Schließung einer dadurch entstehenden Lücke im Netz zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen gesprochen haben. Bei der Ankündigung der Reise nach Südkorea und Japan am 8. April hatte der Sprecher der US-Vertretung bei den UN, Nate Evans, mitgeteilt, dass die Botschafterin nächste Schritte erörtern werde, um eine Fortsetzung der unabhängigen und genauen Berichterstattung über Nordkoreas laufende Aktivitäten zur Verbreitung von Waffen und zur Umgehung von Sanktionen sicherzustellen. Zum 112. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April hat Nordkorea sein Volk zur Loyalität gegenüber Machthaber Kim Jong-un aufgerufen. Rodong Shinmun, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, zählt am Montag in einem Leitartikel auf der Titelseite die Errungenschaften von Kim Il-sung auf. Die Zeitung forderte zur Geschlossenheit um Kim Jong-un auf. Die revolutionären Gedanken des verehrten Genossen Kim Jong-un stellten die vollständige Nachfolge des revolutionären Gedanken des großen Führers Kim Il-sung und des großen Generals Kim Jong-il und eine Entwicklung zu einer neuen höheren Stufe dar, behauptete die Zeitung. Wie festgestellt wurde, wird in Nordkorea immer noch die Bezeichnung Tag der Sonne für den Geburtstag von Kim Il-sung verwendet. Die Bezeichnung wurde jedoch dieses Jahr in den nordkoreanischen Medien deutlich seltener verwendet. Stattdessen wurden Ausdrücke wie das Feiern des 112. Geburtstag, der Festtag des April und der größte Glückstag der Nation genutzt. Diesbezüglich gibt es in Südkorea Spekulationen, nach denen Kim Jong-un eine übermäßige Vergötterung seiner Vorfahren vermeiden will. Die drei führenden koreanischen Batteriehersteller LG Energy Solution, Samsung SDI und SK On haben letztes Jahr zu den 5 größten Anbietern auf dem Weltmarkt für Elektroautobatterien gezählt. Laut den am Montag vom Marktforschungsunternehmen SNI Research vorgelegten Absatzdaten wurden im vergangenen Jahr insgesamt 865 Gigawattstunden an Batterien für E-Autos geliefert. Der Gesamtumsatz mit Batteriepacks betrug 132 Milliarden Dollar. Beim Umsatz führte der chinesische Hersteller CATL mit 30,6% Anteil den Markt an. Zweiter wurde LG Energy Solution mit 16,4%. Samsung SDI landete mit 7,8% auf Platz 4, SK On mit 7,5% auf Platz 5. Samsung Electronics ist im Weltmarkt für Smartphones wieder führend. Im Auftaktquartal konnte erstmals seit 2 Quartalen wieder die Spitzenposition erreicht werden. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC am Montag lieferte der koreanische Hersteller von Januar bis März 60,1 Millionen Smartphones aus und kam damit auf einen Anteil von schätzungsweise 20,8%. Apple kam mit 50,1 Millionen Einheiten auf 17,3%. Im Schlussquartal letzten Jahres sicherte sich Apple 24,7% Anteil, während Samsung auf 16,3% kam. Die Zustimmung zu Präsident Yoon Song-yeol ist laut einer Umfrage auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Oktober gefallen. Real Meter befragte vom 8. bis 12. April landesweit 2010 Menschen ab 18 Jahren. Den am Montag veröffentlichten Ergebnissen zufolge bewerteten 32,6% der Befragten Jüns Arbeit positiv. Das sind verglichen mit der Real Meter Umfrage eine Woche zuvor 4,7 Prozentpunkte weniger. 63,6%, somit 4,1 Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal, schätzten Jüns Amtsführung schlecht ein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Sie hören die Vorschau für diese Woche. Am Montag hören Sie in Es war einmal die Geschichte vom Tokkebi-Hut. In Literatur zum Hören am Dienstag stellen wir die Erzählung Einen anderen Menschen ansprechen von Eun-hee-kyung vor. In Schritte zur Wiedervereinigung am Mittwoch sind Bibliotheken in Nordkorea das Thema. Am Donnerstag stellen wir in Musik verbindet Volkslieder über das Nodöl-Flussufer vor. Am Freitag hören Sie die Briefkastensendung Hörerecke und Sofern so nah, dieses Mal mit einem Interview mit Professor Kim Chun-sik, der sich im koreanisch-deutschen Bildungsaustausch engagiert. Am Samstag und Sonntag hören Sie dann unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha begrüßt Sie wieder ganz herzlich zu Kreuzung quer durch Korea am Montag. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass Roboter als Helfer im Haushalt immer tiefer in unseren Alltag eindringen. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Der Roman Welcome to the Hyunam-dong Bookshop von der Autorin Hwang Boram ist mit dem großen Preis der Buchhändler Japans ausgezeichnet worden. Näheres darüber und über die Resonanz der koreanischen Literatur bei Lesern im Ausland stellen wir im dritten Teil vor. Zum Schluss hören Sie die Kinderlieder-Ecke mit Kimisu. Zeit für etwas Musik. Achtung, Musician singt Happening. Roboter dringen immer tiefer in den Alltag des Menschen ein. Smarte Haushaltsgeräte kommen verstärkt zum Einsatz. Aufgrund der Entwicklung von generativer KI, dem Rückgang der erwerbstätigen Bevölkerung und der Steigerung der Lohnkosten wird sich dieser Trend weiter beschleunigen. Ein repräsentatives Beispiel für den Einsatz von Robotern im Haushalt sind die sogenannten Staubsaugerroboter. Während sich diese kompakten Geräte früher über den Fußboden bewegten, um Schmutz und Staub effizient aufzusammeln, haben sie sich inzwischen so weit entwickelt, dass sie Fußbodenbelag und Staubmenge erkennen und sich automatisch darauf einstellen. Auch die Funktion, Gegenstände wahrzunehmen und Hindernisse zu umgehen, hat sich auf ein hohes Niveau entwickelt. Die Saugroboter können über eine App gesteuert werden und stellen nach der Reinigung Analysedaten zur Verfügung. Auch 2-in-1 Haushaltshelfer, die den Fußboden saugen und gleichzeitig wischen, sind inzwischen weit verbreitet. Seit neuestem gibt es auch Modelle, bei denen die Absaugstation mit dem Abflussrohr verbunden ist und verschmutztes Wasser automatisch abgeführt und sauberes Wasser zugeführt wird. Ein Staubsaugroboter im Premium-Segment kostet ungefähr das Doppelte bis Dreifache eines gewöhnlichen kabellosen Staubsaugers. Die Resonanz der Verbraucher ist dennoch groß und der Umsatz steigt. Die Robotertechnik macht auch vor Massagegeräten nicht Halt. Bodyfriend, ein Unternehmen, das den Markt für Massagesessel geschaffen hat, hat seine Produkte seit 2022 auf Healthcare-Roboter ausgerichtet. Während man sich bei herkömmlichen Massagegeräten, die im Haushalt verwendet werden, hinsetzen oder hinlegen musste und nur bestimmte Körperteile massiert wurden, nimmt der Healthcare-Roboter die einzelnen Körperteile wahr und behandelt Arme und Beine getrennt voneinander. Der Massagemodus ist angelehnt an Bewegungen von Sportarten wie Radfahren, Yoga und Pilates. Dieser ist so konzipiert, dass die Core-Muskulatur oder Rumpfmuskulatur trainiert wird. Auch sogenannte tragbare Roboter finden Verbreitung. Die Exoskelette kamen zuvor vorwiegend in der Industrie und im Medizinwesen zum Einsatz. Inzwischen ist ein Markt für tragbare Roboter für den häuslichen Gebrauch entstanden. Das Unternehmen Re Robotics stellte neulich einen tragbaren Roboter mit dem Namen Wim auf den Markt vor. Wim wird am Unterkörper oder an der Hüfte angebracht und unterstützt das Gehen im Freien und drinnen in jeder Situation. Das mechanische Gerüst wiegt nur 1,6 Kilogramm und kann in 30 Sekunden ohne fremde Hilfe angelegt werden. Neben dem Unterstützungsmodus und Sportmodus beim herkömmlichen B2B-Produkt wurde das neue Wim-Modell für Verbraucher, die sich gerne draußen bewegen, durch einen Aufwärts- und Abwärtsmodus ergänzt. Mit der schnellen Entwicklung der KI schaffen es auch intelligente Roboter, die sich mit dem Menschen austauschen, zur Marktreife. Stellvertretend dafür stehen der Boli von Samsung Electronics und Smart Home AI Asian von LG, die beide in diesem Jahr bei der Consumer Electronics Show vorgestellt wurden. Diese Roboter sind mit Funktionen ausgestattet, die in Familien mit Kindern und alten Menschen hilfreich sind. Der wie ein Ball aussehende Roboter Boli lernt die Routinen seines Nutzers und begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Er übernimmt lästige Aufgaben im Alltag, erledigt in Abwesenheit des Nutzers den Haushalt und schaut nach, ob in der Wohnung alles in Ordnung ist. Der LG Smart Home AI Agent bewegt sich auf zwei Rädern mittels des autonomen Fahrens frei in der Wohnung. Mithilfe künstlicher Intelligenz und der Analyse von Stimme und Gesichtsausdruck ist der Roboter in der Lage, den Gefühlszustand des Gegenübers zu erkennen und von sich aus darauf zu reagieren. Smart Home AI Agent misst mit seinen Sensoren die Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität und schaltet nicht gebrauchte Haushaltsgeräte aus, um Strom zu sparen. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die koreanische Profi-Baseball-Liga KBO League hat bei der Zahl der Zuschauer im Stadion frühzeitig die Marke von 1 Million überschritten. Die Baseballorganisation KBO teilte am vergangenen Dienstag mit, dass sich die bis dahin ausgetragenen 70 Spiele 1.012.624 Zuschauer im Stadion angesehen hätten. Damit sei in der bisher zweitkürzesten Zeit die Marke von 1 Million überschritten worden.
Großen Anteil daran hat vor allem die Mannschaft Hanwha Eagles. Für alle 5 Spiele, die das Team dieses Jahr im Heimstadion austrug, waren die Eintrittskarten restlos ausverkauft. Denn alle wollen Star-Pitcher Ryu Hyun-jin sehen, der von der amerikanischen Major League zurück in die koreanische Liga zu seinem ehemaligen Verein Hanwha Eagles wechselte.
Auch andere Mannschaften können sich über einen Mangel an Zuschauern nicht beklagen. Die traditionell beliebten Teams LG Twins, Lotte Giant und Kia Tiger haben einen guten Start hingelegt. Kia ist aktuell Tabellenerster und bei Lotte Giants hoffen die Fans nach dem Wechsel des Trainers, dass die Mannschaft wieder in die Playoffs kommt.
Es ist auch durchaus möglich, dass bei der Zuschauerzahl in dieser Saison ein Rekordwert erreicht werden kann. Der bisherige Rekord waren 8.400.688 Zuschauer im Jahr 2017. Weil die Teams in der Tabelle eng beieinander liegen, könnte in diesem Jahr auch die Marke von 9 Millionen überschritten werden.
Nun zur nächsten Meldung. Die Badminton-Spielerinnen Paek Hana und Lee So-hee haben erstmals nach 19 Jahren wieder Südkorea die Goldmedaille bei den Asienmeisterschaften im Frauendoppel beschert. Die Weltranglistenzweiten konnten sich bei dem Turnier im chinesischen Ningbo im Finale gegen die chinesische Paarung Zhang Xuxian und Zhang Hui mit 2:0 durchsetzen.
Zuletzt hatten Yi Gyeong-won und Yi Hyo-jong im Jahr 2005 die Asienmeisterschaften im Frauendoppel gewonnen. Yi Gyeong-won ist heute Trainerin der südkoreanischen Auswahl. Sie hatte das Duo Paek Hana und Lee So-hee für das Finale persönlich trainiert. Mit dem Finalsieg konnten sich Paek und Lee bei ihren chinesischen Rivalinnen für die Niederlage im Halbfinale bei den Malaysia Open im Januar revanchieren. Die südkoreanische Paarung gewann im März die All English Open. 2 Major-Turniere in Folge hat sie sich somit den Spitzenplatz erkämpft und ihre Chance auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris gewahrt.
Im Mixed-Doppel gewannen So Sung-jae und Choi Yu-jong die Silbermedaille nach einer Finalniederlage gegen die Chinesen Peng En-jo und Huang Deng-ping. Die Weltranglisten erste Anseong verlor im Frauen-Einzel im Viertelfinale gegen Ho Bing-jao aus China. Südkorea beendete die Asienmeisterschaften mit einer Goldmedaille und einer Silbermedaille. Und nun zur letzten Meldung für heute. Shorttrackläufer Park Ji-won, der wegen Zusammenstößen mit seinem Teamkollegen Hwang Dae-eun seinen Platz in der nationalen Auswahl zu verlieren drohte, hat es doch noch ins Nationalteam geschafft. Dem wegen seines rüden Vorstehs bei den Fans in die Kritik geratene Hwang Dae-eun ist es hingegen nicht gelungen, einen Platz im Nationalteam zu bekommen.
Auf Grundlage der Ergebnisse der am vergangenen Freitag zu Ende gegangenen zweiten nationalen Vorausscheidung wurden diejenigen Athleten ermittelt, die in der kommenden Saison Südkorea bei internationalen Short-Track-Wettbewerben repräsentieren werden. Die Wettbewerbe für die Ermittlung der nationalen Auswahl hatten mehr denn je für Aufmerksamkeit gesorgt, da es im Vorfeld bei internationalen Turnieren mehrmals zu Zusammenstößen zwischen koreanischen Short-Track-Läufern gekommen war.
Bei den Weltmeisterschaften im März hatte Hwang Dae-eun seinen Teamkollegen Park Ji-won geschubst, sodass dieser zurückfiel. Park verfehlte damit sein Ziel, die Goldmedaille zu gewinnen und schien auch seinen Platz in der nationalen Auswahl zu verlieren. Er musste deshalb an den nationalen Vorausscheidungen teilnehmen, bei denen stets eine harte Konkurrenz herrscht.
Park ist es aber gelungen, sich aus der heiklen Situation zu befreien, indem er sich ausschließlich auf den Wettbewerb konzentrierte. In der ersten Phase des Auswahlverfahrens stieß er zwar im Halbfinale über 500 Meter erneut mit Hwang Dae-eun zusammen, am zweiten Tag konnte jedoch über 1000 Meter siegen. In der zweiten Phase des Auswahlverfahrens gewann er über 1500 Meter und sicherte sich seinen Platz im Nationalteam für Wettbewerbe im Einzel. Park Ji-won wird damit wie geplant Vorbereitungen für die Winter-Asienspiele im nächsten Jahr und für die Olympischen Winterspiele 2026 treffen.
Hwang Dae-yeon wurde wegen Fouls über 1000 Meter und 500 Meter disqualifiziert. Er beendete die nationale Vorausscheidung mit 13 Punkten auf Platz 11 und gehört damit nicht zum Nationalteam, in das nur die besten 8 kommen. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Die japanische Übersetzung des koreanischen Romans Oseo Oseo, Hyunam-dong Seojeom-ibnida, englischer Titel Welcome to Hyunam-dong Bookshop von der Autorin Hwang Bo-rum, ist mit dem großen Preis der Buchhändler Japans ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung am 10. April in Tokio sagte Hwang, sie habe das Buch geschrieben, als sie daran zweifelte, ob sie so weiterleben könne wie jetzt und als ihr gar nichts gelingen wollte. Sie habe über eine Person, die eine sichere gesellschaftliche Stellung aufgab, mitteilen wollen, dass das Leben immer weitergeht, egal welchen Weg man auch nimmt. Hwang Bo-rum ist eine Schriftstellerin, die vorwiegend Essays geschrieben hat. Welcome to Hyunam-dong Bookshop ist ihr erster Roman. Dieser wurde zuerst als E-Book herausgegeben und auf Wunsch der Leser im Januar 2022 als Druckwerk publiziert. Seitdem wurde das Buch in Korea 250.000 Mal verkauft. Die japanische Übersetzung erschien im September letzten Jahres beim japanischen Verlag Shueisha. Die Übersetzerin Mika Makino, die an der Preisverleihung teilgenommen hatte, sagte, sie habe an der Übersetzung gearbeitet mit dem Gefühl, dass sie selbst in die Hyunam-dong Buchhandlung eintrete und die Gespräche der in dem Roman vorkommenden Figuren mithöre. Sie würde diese Figuren gerne wieder treffen, sollte dies irgendwann möglich sein. Hwang Bo-rum ist studierte Informatikerin und arbeitete nach ihrem Abschluss 7 Jahre als Softwareentwicklerin bei LG Electronics. Richtig glücklich war sie in dem Beruf aber nicht. Sie wollte lieber Schriftstellerin werden und kündigte bei der Firma, um sich ausschließlich dem Schreiben zu widmen. Nach einigen erfolglosen Essays zweifelte sie an ihren Fähigkeiten und ging wieder in einer Firma arbeiten. Zu der Zeit hatte sie sich außerdem gerade mit dem Roman Welcome to Hyunam-dong Bookshop bei einem Literaturpreiswettbewerb beworben. Einige Monate später wurde mitgeteilt, dass sie den Preis gewonnen habe. Der Roman erzählt davon, wie die Besitzerin der Buchhandlung Yongzu, die stets etwas bedrückt wird und ihre Kunden Zuflucht in der Buchhandlung finden. Unter den Kunden sind ein einsamer Barista, eine Chefin einer Rösterei, die eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, ein Schriftsteller und ein Schüler, dem jegliche Lebenslust abhanden gekommen ist. Sie alle haben im Leben Enttäuschungen erlebt, die Hoffnung aber nicht verloren. Der große Preis der Buchhändler ist ein japanischer Literaturpreis, der seit 2004 vergeben wird. Seit 2012 wird der Preis auch an japanische Übersetzungen von ausländischen Werken vergeben. In dieser Kategorie gewann erstmals der koreanische Roman Mandel von Sun Wonpyeong den Preis. Hyunam-dong Bookshop wurde außer in Japan in 8 weitere Sprachen übersetzt und herausgegeben. Die englische Übersetzung erschien bei Bloomsbury USA und stieß bei Amazon, Powell Books und der Website für Buchrezensionen Goodreads auf große Resonanz der Leser. Bei Amazon bekam der Roman seit Verkaufsbeginn am 20. März von 83% der Leser eine 4-Sterne-Bewertung. Powell Books, die weltweit größte unabhängige Buchhandlungskette, wählte Hyunam-dong Bookshop im Februar zum Buch des Monats. Von Powell's Book hieß es, dass der warme und philosophische Roman ein Trost für alle Buchliebhaber sei, die erschöpft sind und sich Kontakte mit anderen Menschen wünschen. In den letzten Jahren haben zahlreiche englische Übersetzungen koreanischer Romane das Interesse der Leser, insbesondere in den USA, für die koreanische Literatur geweckt. Ausgelöst wurde der Boom durch Shin Yong-suks Roman Als Mutter verschwand. Dass die koreanische Literatur bei Lesern im Ausland gute Kritiken erntet, ist der tatkräftigen Unterstützung durch das Koreanische Institut für Literaturübersetzung zu verdanken, aber auch dem Umstand, dass es inzwischen mehr professionelle Übersetzer gibt. Bruce Fulton, Professor an der University of British Columbia in Kanada, ist der Meister der Übersetzung koreanischer Literatur. Die englischen Übersetzungen von koreanischen Romanen und Erzählbänden wie Der Gast von Hwang Seok-young, Tigel von Kung Ji-young und Der Zwerg von Cho Se-hee, die Professor Fulton auf seinem Facebook-Account empfiehlt, kommen bei ausländischen Lesern ebenfalls bestens an.
Misu begrüßt Sie herzlich zu unserer Rubrik für Kinderlieder. Es gibt vier große Komponisten, die die 1930er Jahre, die als die goldene Zeit der koreanischen Kinderlieder bezeichnet werden, besonders stark geprägt haben. Es sind Yoon Geugyeong, der Macher der ersten Kinderlieder, Hong Nam-pa, Jung Sun-chol und Park Tae-jun. Heute möchte ich Ihnen von diesen vier großen Persönlichkeiten Park Tae-jun etwas näher vorstellen. Der Name wurde einige Male in der Sendung erwähnt, und zwar vor allem als Komponist des Liedes Oppa Senga, Gedanke an den älteren Bruder. Zu dem Gedicht, das das 11 Jahre alte Mädchen Choi Sun-mae schrieb, schuf der damalige Schullehrer in seinen 20ern aus der Stadt Daegu die Melodie. Park studierte Komposition an der Sungshil-Fachschule in Pyongyang, wo Missionare aus dem Westen Gesang und Komposition im westlichen Stil unterrichteten. Nach dem Abschluss begann er gleich Lieder zu schreiben, darunter das Lied Dongmu Senggak, Gedanke an Freunde, das mit der bekannten ersten Zeile Das Orchester des Frühlings ertönt über dem Cheongla-Hügel bis heute überall gerne gesungen wird. Park Tae-jun studierte ab 1932 in den USA Chordirigieren auf Magister, was seine spätere Karriere als Musiker deutlich beeinflussen sollte. Wenige Monate nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft rief Park einen Oratorienchor ins Leben und wurde dessen Dirigent. Der Hanguk Oratorienchor unter seiner Leitung stellte bei seiner ersten Aufführung die koreanische Übersetzung von Messiah oder der Messias erstmals dem Publikum vor. Jahre später sorgte er als Professor an der Seouler Yonsei-Universität dafür, dass ein Fachstudium der geistlichen bzw. kirchlichen Musik angeboten wurde. Im Jahr 1969 gründete er das Seoul Musikfestival, das heute zu den geschichtsträchtigen und traditionsreichen Musikfestivals in Korea zählt. Es bietet aufstrebenden Komponisten die Gelegenheit, erstmals auf einer großen Bühne ihre Musik aufzuführen. Dem Festival kommt daher eine sehr große Bedeutung zu. Ich spiele Ihnen nun ein Kinderlied von Park Tae-jun vor. Der Titel lautet Mem-mem. Mem-mem ist ein Wort, das die Bewegung beschreibt, wenn man sich immer wieder im Kreis dreht. Der Refrain nach dem Essen scharfen Pfeffers Mem-mem, nach dem Essen wilden Schnittlauchs Mem-mem, beschreibt die Ehrfurcht eines kleinen Kindes vor scharfem Essen. Mit der lustigen Beschreibung der kreisenden Bewegung bringt es seine Reaktion auf das Schärfeempfinden zum Ausdruck. Sie hören Mem Mem, gesungen vom Kinderchor Jagen Pyeongha.
Oh,
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied You Mean Everything to Me, gesungen von Park Sung-hyun. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzlich zu Alltagskoreanisch. Dieses Mal werden wir uns mit der folgenden Szene aus dem Drama Good Doctor beschäftigen. Hören Sie zunächst einmal rein.
Oke. 이렇게 갑자기 치료를 멈출 수 있죠?
글쎄. 이유는 아무도 모르지.
이내야. 보고 싶었어. 너 없는 거.
고생했어, 이내야.
Nach einer heiklen Operation hat Inae unter inneren Blutungen gelitten. Alle waren besorgt um sie gewesen und hatten allmählich die Hoffnung aufgegeben, als plötzlich ihre Blutungen doch noch stoppten. Yunso, Tohan und Hyun sind in dieser Szene bei Inae und freuen sich über das Wunder. Yunso kann es noch nicht richtig glauben und fragt Tohan, "어떻게 이렇게 갑자기 출혈이 멈출 수 있죠? Noch einmal. 어떻게 이렇게 갑자기 출혈이 멈출 수 있죠? Auf Deutsch, wie kann die Blutung so plötzlich aufhören? Da es lediglich einem natürlichen Heilungsprozess zu verdanken war, kann auch Tohan ihr keine aufschlussreiche Antwort geben. 글쎄, 이유는 아무도 모르지. Ich wiederhole. 글쎄, 이유는 아무도 모르지. Auf Deutsch, den Grund weiß niemand. Hören Sie sich das kurze Gespräch noch einmal im O-Ton an.
어떻게 이렇게 갑자기 출혈을 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르지.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
시온, der mit Ine besonders gut befreundet ist, hatte sie sehr vermisst und sagt, 이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거. Noch einmal. 이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거. Auf Deutsch. Ine, ich habe es vermisst, dich lachen zu sehen. Als Junso sieht, wie Ine daraufhin ein schwaches Lächeln aufsetzt, muss sie daran denken, was Ine bislang durchgestanden hat. So spricht sie ihr mit warmer Stimme ein Lob aus. 고생했어, 이내야. Noch einmal. 고생했어, 이내야. Für Ine, du hast dir viel Mühe gegeben. 고생했어. Ich wiederhole. 고생했어. Für du hast dir viel Mühe gegeben ist unser Ausdruck der Woche, den wir uns in den nächsten Folgen genauer anschauen werden. Und zum Schluss noch einmal die ganze Szene von vorne.
어떻게 이렇게 갑자기 출혈을 멈출 수 있죠?
글쎄, 이유는 아무도 모르지.
이내야, 보고 싶었어. 너 웃는 거.
고생했어, 이내야.
Das Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
War einmal. Der Tokgebi-Hut. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein alter Mann, der Hüte herstellte. Hohe, spitze Hüte aus Rosshaar, die man Kat nennt und die von den adligen Herren getragen werden. Der alte Mann war ein Meister seines Fachs. Seine Hüte waren elegant und stabil und wurden stets gern gekauft. Doch irgendwann kam es, dass der Absatz nachließ. Die Leute wollten plötzlich lieber billigere Hüte kaufen, auch wenn diese längst nicht so gut waren. Aber solche Hüte wollte der alte Mann nicht herstellen. So nahm er seine Hüte und machte sich auf zu einem Markt in einem ferngelegenen Dorf. An diesem Tag hatte er einen langen Weg vor sich. Schon im Morgengrauen brach er auf. »Hier, nimm dein Essen mit«, sagte seine Frau. »Du musst ordentlich essen, verstanden?« »Mach dir keine Sorgen«, antwortete er. »Ich werde heute Abend im Dorf eine Reissuppe essen, also warte nicht auf mich.« »Also gut«, erwiderte seine Frau. »Dass du mir ja ordentlich isst, hörst du?« Der alte Mann kam schon früh am Markt an und suchte sich sogleich einen guten Platz. Die Leute kamen herbei, betrachteten und betasteten seine Hüte, doch niemand wollte etwas kaufen. Am Ende des Markttages hatte er gerade einmal einen einzigen Hut verkauft. »Ob meine Frau wohl schon gegessen hat?«, fragte er sich. »Sicher war nicht mehr genug Reis übrig.« Er hatte großen Hunger, doch der Gedanke an seine Frau ließ ihn nicht ruhen. »Ich werde dieses Geld nicht für eine Reissuppe ausgeben«, sagte er sich. Ich werde es meiner Frau bringen. Als er sich auf den Heimweg machte, war es bereits dunkel. Es war so dunkel, dass er kaum noch etwas sah. Hoppla! Beinahe wäre er über einen großen Stein gestolpert. »Man sieht ja den Weg gar nicht mehr«, dachte er. »Es ist wohl besser, ich warte, bis es hell wird und gehe dann weiter.« Doch da erblickte er in der Ferne ein kleines Haus. »Ich werde fragen, ob ich dort die Nacht verbringen kann«, dachte er sich. Doch als er an dem Haus ankam, sah er, dass es sehr alt und beinahe schon verfallen war. »Ach, nun, was soll's. Ich will hineingehen, mich hinlegen und versuchen, ein Auge zuzutun.« So ging er in das Haus und legte sich schlafen. Plötzlich schreckte er hoch. War da nicht ein seltsames Geräusch? Der alte Mann blickte sich um. Niemand war zu sehen. »Ich muss geträumt haben«, dachte er sich und legte sich wieder schlafen. Doch was war das? Da sprangen plötzlich kleine, behörnte Kobolde hervor. Puckgäbi werden sie genannt. Der Alte erschrak. »Oh Gott, Puckgäbi!« Er hatte solche Angst, dass er beschloss, sich schlafen zu stellen. Als er es wagte, vorsichtig ein Auge zu öffnen, waren die Duckgäbi verschwunden. Puh, sie sind weg. Aber dann geschah etwas Seltsames. Der Raum war leer, doch noch immer hörte man das Geflüster und die Kicher der Duckgäbi. Was ging hier vor? Da tauchten die kleinen Kobolde plötzlich von Neuem auf. Der alte Mann behielt sie aufmerksam im Auge. Das Geheimnis ihres Verschwindens waren ihre Hüte. Wann immer sie sie aufsetzten, wurden sie unsichtbar. Und wenn sie sie wieder abnahmen, konnte man sie sehen. Zauberhüte, dachte er sich. Während er noch staunte, ging am Horizont die Sonne auf, es krähte der Hahn im Dorf und der Spuk hatte ein Ende. Puh, bin ich froh, dass ich diese Nacht überlebt habe. Meine Frau macht sich bestimmt große Sorgen. Ich sollte schnell nach Hause gehen. Aber, nanu, was ist denn das? Gerade als er sich aufmachen wollte, entdeckte er etwas. Das muss ein Duckgäbi-Hut sein. Einer der Duckgäbi musste den Hut fallen gelassen haben, als sie davongeeilt waren. Der alte Mann steckte den Hut in seine Tasche. Als er zu Hause ankam, war seine Frau gerade dabei, das Frühstück zuzubereiten. Er wollte sie gerade begrüßen, da fiel ihm der Duckgäbi-Hut ein. Er setzte ihn auf und rief, »Da bin ich!« »Dein Mann ist wieder zurück!« Seine Frau kam rasch herbeigeeilt, doch sie konnte ihn nicht sehen, denn mit dem Hut war er ja unsichtbar. »Hier bin ich!« »Wo denn? Hör auf, dich zu verstecken!« Sie suchte und sah sich um, vergebens. Da nahm er den Hut ab. »Na sowas!« Die alte Frau war so erschrocken, dass sie die Schüssel aus der Hand fallen ließ. Ihr Mann erklärte, was in dem alten Haus in der Nacht zuvor passiert war. »Setz den Hut doch mal auf«, sagte er. »Haha, du bist wirklich unsichtbar, wie lustig!« »Das ist nicht lustig«, entgegnete sie. »Schaff mir dieses abscheuliche Ding aus den Augen.« »Warte, ich bin sicher, der Hut wird sich eines Tages als nützlich erweisen. Behalten wir ihn noch eine Weile.« »Warum gibst du mir nichts zu essen? Ich habe seit gestern Abend nichts mehr gegessen und bin am Verhungern.« Nach dem Frühstück brachte der alte Hutmacher den Duckgäbi-Hut und einen großen Sack zum Markt. Ein Freund winkte ihm von weitem zu. schnell setzte der Hutmacher den Togebi-Hut auf. Beinahe hätte er laut gelacht, als er sah, wie sein Freund sich verwirrt umsah. Er schlenderte eine Weile über den Marktplatz und betrat dann einen Reiskuchenladen. Er nahm ein Stück Reiskuchen aus dem Regal, aber der Ladenbesitzer bemerkte ihn nicht. Also nahm der Alte noch ein paar Stücke mit, um sie seiner Frau zu bringen. Der Ladenbesitzer konnte nicht herausfinden, wie der Reiskuchen verschwunden war. Als nächstes ging der alte Hutmacher zum Reisladen und packte Reis in seinen Sack. Der Reisladenbesitzer sah hilflos mit an, wie der Reis direkt vor seinen Augen verschwand. Mal sehen, ob ich ein hübsches Kleid für meine Frau finde, dachte sich der Alte. Er ging in den Seidenladen und suchte sich nicht nur ein Kleid aus, sondern nahm auch Geld aus der Kasse. Der Ladenbesitzer brach in Tränen aus, als er bemerkte, dass ein Kleid und Geld verschwunden waren. Der alte Hutmacher stand direkt neben ihm, aber der Ladenbesitzer konnte ihn nicht sehen. Da sah er einen Obstverkäufer mit einem Karren voller Wassermelonen. Genau dieser Verkäufer hatte ihm früher einmal verfaulte Melonen untergeschoben. Der alte Hutverkäufer erinnerte sich nun daran, wie enttäuscht seine Frau gewesen war, als sie die Melonen geöffnet hatte und diese verfault gewesen war. Er ging zu dem Verkäufer und versetzte ihm einen Schlag mit der Faust auf den Kopf. Oh, wer war das? Der Melonenverkäufer sah sich wütend um, doch er konnte niemanden erblicken. Und während er noch suchte, kam der Hutmacher unsichtbar herbei und stieß den Karren mit den Melonen um. Oh nein, meine Wassermelonen! Die Melonen rollten umher und der Hutmacher beobachtete amüsiert, wie der Melonenverkäufer lief, um sie aufzusammeln. Und er kam nicht eher nach Hause, bis als sein Sack mit Sachen gefüllt war. Als er zu Hause ankam, nahm er den Hut ab und leerte den Sack. Seine Frau machte große Augen. »Ich hab dir ein Kleid und Reiskuchen mitgebracht«, sagte der Mann. Doch sie sagte, sie wolle das Kleid und den Reiskuchen nicht. Er solle die Sachen wegbringen. Aber er tat so, als höre er sie nicht, und verlangte bloß, dass sie ihm etwas zu essen koche. Widerwillig nahm sie den gestohlenen Reis und das gestohlene Fleisch und bereitete das Essen zu. »Oh, das sieht köstlich aus. Lass uns essen«, sagte er. Doch seine Frau ging zurück in die Küche und sagte, sie habe eine Magenverstimmung. Und aus irgendeinem Grunde wollten ihm all die leckeren Speisen, nach denen er sich so gesehnt hatte, nicht recht schmecken. »Habe ich mich wirklich so schlecht benommen?«, fragte er sich. »Es ist doch immer noch besser als zu hungern.« Auch am nächsten Tag setzte er den Zauberhut auf, ging zum Markt und füllte seinen Sack mit allem, wonach ihm der Sinn stand. »Ein Dieb! Ein Dieb geht um!« riefen die Händler, doch niemand konnte den unsichtbaren Räuber fangen. Der alte Hutmacher hatte nun reichlich Essen in der Speisekammer und reichlich Geld in der Truhe. Doch weder er noch seine Frau hatten rechten Appetit. Auch sprachen sie kaum noch miteinander. Und Hüte machte der alte Mann schon längst nicht mehr. An diesem Abend aßen sie kaum etwas und gingen früh zu Bett. »Nanu, was ist denn mit meinem Hut geschehen?« wunderte sich der Alte. Die Ratten hatten den Hut angeknabbert und ein Loch von der Größe eines Daumennagels hineingefressen. Der Alte stopfte das Loch mit einem roten Stück Stoff. »So, das sollte genügen«, dachte er sich. Und am nächsten Tag ging er wieder zum Markt wie zuvor. Doch diesmal war etwas anders. »Hey, was ist denn das?« »Das rote Stück Stoff bewegt sich ja ganz von selbst«, rief einer der Händler. Denn das rote Stück Stoff, mit dem der Alte das Loch gestopft hatte, konnte man ja sehen. Doch der Alte war sich dessen nicht bewusst und nahm sich weiter hier und da Sachen, die ihm gefielen. Da rief jemand: »Das ist der Dieb! Das rote Stück Stoff ist der Dieb!« Da liefen die Leute aufgeregt zusammen und schlugen mit Knüppeln auf das rote Stück Stoff ein. Der alte Mann kam nur knapp mit dem Leben davon. »Um Himmels Willen, was ist passiert?« rief seine Frau, als er atemlos nach Hause kam. »Es war alles nur wegen des roten Stoffs«, sagte er. Nachdem sie gehört hatte, was auf dem Markt geschehen war, bat sie ihn, den Pogebi-Hut fortzuwerfen. Und so nahm er schließlich den Hut und warf ihn ins Herdfeuer. Ach, das wäre geschafft. Beide waren erleichtert, als sie sahen, wie der Hut in Flammen aufging. »Ich werde die Dinge, die ich gestohlen habe, zu ihren Besitzern zurückbringen«, sagte der alte Hutmacher. »Und ich werde derweil Süßkartoffeln für dich rösten und daheim auf dich warten«, sagte seine Frau. Und was geschah danach? Der alte Mann begann wieder Hüte zu schneidern. Sie standen einander bei und lebten wieder ein ärmliches, aber ein glückliches Leben. Sie hörten, es war einmal der Pogebi-Hut, erzählt von Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.